Guten Abend, guten Tag, meine Damen und Herren. Wir kommen zum letzten Vortrag in dieser Session Energiesparen. Und dazu möchte ich ganz recht herzlich begrüßen Karl-Uwe Lockhoff, der uns etwas über NetBSD auf minimaler, auf schmaler, auf schneller, was weiß ich, Hardware berichten wird.
Ja, schönen guten Tag. Ich hoffe, ihr könnt mich alle hören. Ja, prima. Ja, NetBSD auf schmaler Hardware, auf minimaler Hardware, was verstehen wir unter NetBSD? Das ist eine der Fragen, die ich beantworten werde. Ich werde ein kurzes Beispiel bringen, wie man eine Konfiguration für eine minimale, kleine Hardware plant, welche Einsatzmöglichkeiten es gibt und auch sagen, wie man die Installation am besten hinkriegt und wie man die Installation verbessert. Dazu als erstes mal NetBSD. Was ist NetBSD? NetBSD ist ein BSD-Unix-Derivat, das ausgelegt ist, vor allen Dingen auf Portierbarkeit. Das heißt, es werden zurzeit etwa 17 Prozessorfamilien unterstützt. Prozessorfamilien, das ist einerseits Intel, andererseits AMD, andererseits aber auch die Motorola 68000er-Serie, Hitachi Splitter und so weiter und so weiter. Das ein ganzes großes Repertoire von Prozessoren abbildet, die unterstützt werden. Allen Prozessoren ist gemeinsam, dass sie, um NetBSD fähig zu sein, wenigstens eine MMU haben müssen. Ja, dieses Feature wird vielleicht irgendwann mal fallen, aber zurzeit MMU ist Pflicht. Ja, des Weiteren steht hier, es werden ca. 50 Plattformen unterstützt. Was ist eine Plattform? Eine Plattform besteht aus einem Prozessor und der gesamten Umgebung, die dazugehört. Also eben halt zum Beispiel die ganzen Bussysteme wie PCI, ISA, S-Bus, G-Bus, NU-Bus und so weiter und die entsprechenden Karten und Hardware-Unterstützung, die dazu notwendig sind. Das ist jetzt eine große Menge an möglichen Kombinationen zwischen Prozessor, Bussystemen und letztendlich dem Chipsatz, der auf irgendeiner Karte steckt, die alles abgebildet werden müssen. Ja, dazu ist im NetBSD-Bereich getrennt worden zwischen dem einzelnen Bussystem und dem Chipsatz, so dass man das Bussystem für sich implementiert und den Chipsatz für sich implementiert und die Verbindung zwischen beiden nur durch kleine Adapterfunktionen herstellt. Des Weiteren ist NetBSD durchaus mittlerweile ein sehr ausgereiftes System, das einige an modernen Features bietet. Und nebenbei auch noch die üblichen Anwendungsprogramme wie KDE, GNOME und so weiter über eigenes Package-System, dieses Package-Source integriert. Weiteres zu diesem BSD-System werde ich in meinem Vortrag morgen erzählen. Deswegen möchte ich hier erstmal stoppen und mal ein Beispiel bringen, wo NetBSD drauf laufen kann. Wir können uns einen Uralt-PC nehmen, zum Beispiel mit einem Pentium 1 Prozessor. Nicht sonderlich schnell, reicht aber. Als Hauptspeicher schlage ich 32 MB vor. Es kann weniger sein. Das muss man dann mal ausprobieren. Ich denke, 16 gehen noch, 8 könnte ein bisschen knapp werden. Da stecken wir eine Netzwerkkarte rein. Irgendeine einfache VGA-Karte und spendieren dem ganzen System noch eine kleinere Festplatte. Ja, auf diesem System können wir jetzt NetBSD installieren und mal gucken, was können wir damit machen. Wir könnten dann einfach einen DSL-Router bauen, eine Firewall-Geschichte, einen Drucker-Server, einen kleineren File-Server für den privaten Bereich, Web-Server, Backup-Server oder eben halt irgendeine andere kleinere Applikation. Es muss nicht immer viel sein, was man dafür braucht. Wie gesagt, Rechner mit 32 MB, das ist schon eine ganze Menge. Wie kriegen wir das jetzt möglichst gut zum Laufen? Das soll der Sinn dieses Vortrags sein. Wie kriege ich also ein modernes, halbwegs modernes Unix auf einem derartig kleinen Rechner zum Laufen? Ja. Ein Versuch, den man starten kann, ist, man nimmt einfach ein Standard-Installationsmedium, halt CD oder Diskette und versucht das einfach mal zu installieren. Guckt, wie weit kommt man. Das heißt, wir legen das Medium ein, booten den Rechner, beantworten ein paar Fragen nach Sprache, Tastatur. Wie möchtest du, lieber Benutzer, arbeiten? Und fangen dann an, die Festplatte zu partitionieren und die Partitionen einzurichten. Bei allen BSDs ist es so, dass im Gegensatz zu Linux eine einzige Partition reicht. Diese Partition werden wir später in einem weiteren Schnitt in sogenannte Slices zerlegen. Das heißt, wir nehmen eine Partition, zerlegen die in kleinere Teile und legen dort in diese Partition dann unsere Installationsbereiche rein, wie eben halt das Bereich für das System, Bereich für die Home-Bereiche, Bereich für Swap. Alternativ kann man auch sagen, okay, ich möchte die ganze Festplatte haben, dann brauchen wir uns um Partitionen und so weiter nicht zu kümmern. Das Installer legt dann eine Partition ein und die Slices werden in dieser Partition angelegt. Weiteren Vorgang fragt der Installer, welchen Bootblock möchte man haben. Man kann zwischen verschiedenen Bootblöcken auswählen. Einer ist eben halt Systemkonsole VGA. Eine andere Möglichkeit wäre, eine serielle Konsole über eine serielle Schnittstelle zu nehmen. Ja, wir wollen jetzt eine minimale Installation machen. Das heißt, von den zur Verfügung stehenden Sets installieren wir nur ein paar. Der Installer bietet uns an, noch ein paar mehr Möglichkeiten zu installieren. Aber was brauchen wir wirklich? Das ist der Kernel. Dann die Base. Base beinhaltet Sachen wie Shell, ifconfig und auch schon ein paar Services, Dämonen, alles, was man so zum Arbeiten braucht, was man so im Unix oder im Unix-System versteht. Nicht enthalten in Base ist zum Beispiel X11. In dem Set MISC sind ein paar Dateien drin, die benötigt werden. Zum Beispiel eben halt die Local Time oder eben halt die Terminal-Konfiguration. Und dann brauchen wir noch das Set etc, wo halt die ganzen Konfigurationsdateien, alles, was man so /etc findet, drin ist. Ja, das können wir jetzt installieren und dann mal gucken, wie weit das System kommt. Ja. Im Weiteren haben wir uns ja vorgenommen, irgendwas einzurichten, zum Beispiel einen DSL-Router. Für den DSL-Router, was brauchen wir da? Da brauchen wir eine Konfiguration für die Netzwerkinterfaces. Einmal das PPP über Ethernet, dann für das normale Internet-Interface eine Konfiguration, für den IP-Filter, IP-NAT und so weiter und so weiter. Das richten wir ein und können dann damit testen. Dieser Installation sind wir dann relativ schnell normalerweise fertig. Das dauert, sagen wir mal, auf so einer Hardware vielleicht 10, 15 Minuten plus eben die Installation. Dann haben wir schon einen komplett fertigen DSL-Router eingerichtet, einen NFS-Server oder ähnliches. Das ist dann schon ein lauffähiges System, hat aber ein paar Nachteile. Ein Nachteil ist, dass wir dann einen nicht angepassten Kernel verwenden, einen sehr generischen Kernel, der relativ groß ist. Ja, wenn wir so einen 10 Megabyte Kernel bei einem System haben, das nur 32 MB hat, dann sollte man schon mal gucken, ob man das Kernel nicht ein bisschen runterstreift, verkleinert, so dass man da mehr Platz für Applikationen, Netzwerk, Puffer oder sonstigen Kram hat. Und wir haben natürlich zu viele Sachen schon installiert, die wir für die geplante Applikation haben wollen. Das heißt, wir haben tausende von Dämonendiensten, Serverdiensten schon installiert. Wir haben Postfix installiert, das wir unter Umständen gar nicht brauchen. Ja, das heißt, wir wollen jetzt in einem weiteren Schritt gucken, dass wir an die einzelnen Sachen ein bisschen Hand anlegen, dass wir die Installation verkleinern und an unsere gegebene Hardware anpassen. So, das heißt, wir planen jetzt einen neuen Kernel. Das heißt, dazu brauchen wir erstmal eine Liste, welche Hardware-Komponenten haben wir verbaut, welche Hardware-Komponenten müssen wir unterstützen. Dann haben wir geplant, dass wir ein bestimmtes System drauf einrichten wollen. Das heißt, wir planen, welche Subsysteme wir brauchen, welche Fallsysteme und so weiter. Das heißt, wir stellen dann nochmal eine Liste der Subsysteme auf. Was brauchen wir? Ja, es ist jetzt das Gleiche, was wir für den Kernel geplant haben. Planen wir auch für die sonstigen Applikationen wie das Userland. Das heißt, da gibt es einige Sachen, die sind unbedingt notwendig, wie zum Beispiel ein Init oder ein Mount. Es gibt Programme, die werden nicht benötigt. Ja, ein Postfix, Kerberos, LDAP, sowas, das brauchen wir für einen DSL-Server nicht, das brauchen wir für einen kleinen NFS-Server nicht, das brauchen wir eigentlich nur für größere Systeme. Ja, dann erstellen wir die Liste aller notwendigen Konfigurationen, die wir machen, um unser System irgendwie zum Laufen zu kriegen. Das heißt, wir überlegen uns, welche Benutzer werden angelegt, welche Gruppen wir brauchen, welche Services wir starten, welche Ethernet-Konfigurationen wir haben und so weiter und so weiter. Und dann kann es natürlich sein, dass wir noch weitere Wünsche haben, beispielsweise einen DSL-Router. Den könnte man dann über DNS oder ähnliche Services noch am Netzwerk so derartig anmelden, dass der auch von außen gefunden werden kann. So, wie kriegen wir das alles zusammen? NetBSD hat ein Skript, das in den Quellen mit drin liegt. Das ist dieses Build-SH. Das macht eigentlich alles, was man braucht, um aus den Quellen ein lauffähiges System zu bauen. Ja, das heißt, es baut den Kernel, es baut das Userland zusammen, also die ganzen Services, die man hat. Es unterstützt Cross-Compiles, also wenn ich jetzt auf einer schnellen Intel-Maschine bin, kann ich damit auch für einen langsamen Motorola-Prozessor ein System bauen. Ich brauche das nicht unbedingt auf der Motorola-Kiste selber zu machen. Ja. Ich kann das komplette Bildsystem über ein oder zwei Dateien konfigurieren. Das heißt, ich kann ihm sagen, welche Optionen, welche Teile des Userland es bauen soll. Ich kann ihm sagen, welche Optionen er zum Kompilieren nehmen soll und so weiter und so weiter. Und letztendlich erstellt dieses Skript mir auch ein fertiges Installationsmedium. Beispielsweise eine CD oder einen Satz von Disketten. Ja, wir hatten jetzt vorhin mal kurz eine Installation probeweise gemacht. Beim Booten dieser Installation gibt es eine Ausgabe. Das ist die Boot-Nachricht, die ich mit DMSG abfragen kann und mir angucken kann, was hat er an Hardware-Komponenten gefunden. Das ist ein wichtiges Hilfsmittel, um nachher die Kernel-Konfiguration hinzukriegen. Ja, wenn wir die Kernel-Konfiguration gemacht haben, da gehe ich gleich noch näher drauf an, können wir dieses Build-SH anstarten. Build-SH ist leider ein Tool, das, sagen wir mal, auf den ersten Blick für einen normalen Anwender ein bisschen kompliziert ist. Es ist ein riesen Skript, das tausende von Optionen kann und tausende von Anweisungen irgendwie hat. Jetzt diese Kommandozeile hier, Build-SH-U. Das minus groß U bedeutet, ich will ein unprivilegiertes Bild machen. Das heißt, ich bin nicht root. Mehr ist es nicht. Das Tools bedeutet, baue mir eine komplette Compile-Umgebung auf. Das heißt, das Build-SH fängt jetzt an und sagt, ich baue den Compiler, den Linker, alle Tools, die ich zum Bauen brauche. Das Distribution baut einfach nur die Distribution durch. Das heißt, es baut das ganze Userland zusammen von Init bis zum C-Compiler. Macht einfach Folgendes, es bündelt alles, was kompiliert wurde in die Installationssets, die ich vorhin beschrieben habe, also Base, Comp, MISC, Text und so weiter und so weiter. Und diese einzelnen kleinen Sets werden dann als Tars in einem Release-Verzeichnis gesetzt und mit Kernel gleich, generic oder in irgendeiner Name, sage ich ihm, welchen Kernel er gefälligst zu basteln hat. Ja, das wäre der erste Schritt, den man macht, um das durchzukompilieren. Man kann durch eine ganze Anzahl von Optionen diesen Bildprozess steuern. Diese Optionen kann man sich mit diesen Bild.sh-Params anzeigen lassen. Es wird dann angezeigt, wie die einzelnen Optionen gesetzt sind. Ja, und man kann diese Optionen dann ändern, indem man die in eine Datei etc.mk.com reinschreibt. Beispielsweise gibt es eine Option, die nennt sich useinet6. Useinet6 heißt einfach nur, bitte übersetzt das Userland mit einer Unterstützung für IPv6. Wenn ich jetzt sage useinet6 gleich no, wird das Userland nur für IPv4 übersetzt und ich habe keinen IPv6-Support mehr. Ja, ähnlich kann ich sagen mk-postfix gleich no, dann würde mir kein postfix-mtr mehr kompiliert werden. Das heißt, auf diese Art und Weise schrumpfe ich im Userland-Bereich die Anzahl der installierten Anwendungen zusammen. Das wird dann relativ kleiner. Und ich kann also daraufhin die ganze Distribution nochmal neu bauen. Diesen Prozess wiederholt man normalerweise in der Entwicklung für die Zielplattform mehrfach. Ja. Das heißt, man fängt mit einem großen Satz an, sagen wir mal im Installationsbereich von irgendwie 250 MB oder sowas und schrumpft das dann immer runter und ist dann nachher bei einem Unix-System das Installationsaufwand von irgendwie 60 MB nur noch hat. Ja, ich habe jetzt hier nochmal ein Beispiel für die Ausgabe von DMSG aufgeführt. Hier hat er einen Ethernet-Adapter gefunden. Das ist ein Broadcom-Adapter, der ist auf PCIe 4 definiert. Für die Kernel-Konfiguration ist nur wichtig, dass er den Ethernet-Adapter auf PCIe gefunden hat. Und dazu hat er noch den entsprechenden PY. Das ist der BGR-PY, den hat er auf BGR-0 gefunden. In den Kernel-Konfigurationen schreibe ich dann entsprechend rein device bge stern at pci fragezeichen dev fragezeichen. Ja, und für den BGR-PY entsprechend BGR-PY stern at bge fragezeichen. Ich hatte an dieser Stelle eigentlich vor, jetzt eine Kernel-Konfigurationsdatei zu zeigen, aber das klappte hier leider aus technischen Gründen nicht. So, die Kernel-Konfiguration, wenn ich in Quellen ausgepackt habe, dann finde ich die im Pfad sysarch i386conf oder wenn ich eine andere andere Plattform habe, unter sysarch plattform-conf. Da liegen mehrere Muster bereit, zum Beispiel immer eine Kernel-Datei generic. Ich kann jetzt davon ausgehen, mir die Kernel-Datei generic irgendwie kopieren oder eben halt die Kernel-Konfigurationsdatei generic direkt ändern. Um sie zu ändern, rufe ich einfach den Editor auf und revidiere dann in entsprechender Reihenfolge die Gerätetreiber. Das heißt, ich nehme alle Gerätetreiber erstmal raus, die ich nicht in der DMSG-Ausgabe gefunden habe. Das können je nach Hardware USB-Treiber sein, jede Menge Ethernet-Treiber, jede Menge Sound-Treiber und so weiter. Die werden alle entfernt. Alle Treiber, die ich nicht brauche, werden einfach entfernt. Das Gleiche mache ich auch mit Pseudogeräten. Pseudogeräte, das sind Geräte, die tun so, als ob sie irgendeine Hardware haben, aber tatsächlich keine Hardware sind. Beispielsweise ein Tunnel-Devices oder ähnliches. Die kann ich auch schrittweise entfernen und schrumpfe dadurch den Kernel noch ein Stückchen zusammen. Nicht benötigte Subsysteme werden auch entfernt. Wenn ich einen DSL-Router habe, dann brauche ich keinen NFS-Server, also kann ich das Subsystem NFS rausnehmen. Ja, ich kann das Subsystem SMB rausnehmen, ich kann das Subsystem CodaFS oder ähnliches kann ich rausnehmen. Ich kann also schrittweise dann Subsysteme, die ich nicht mehr benötige, entfernen. Und das Gleiche gilt für die sogenannten Optionen. Optionen, das sind Sachen, die das Verhalten von Subsystemen ein bisschen steuern. Ja, beispielsweise kann ich verschiedene Filesystemoptionen einstellen, um ein Device-Independent Support zu haben. Das heißt, ich kann Filesysteme so konfigurieren, dass sie auf verschiedenen Rechnern durchaus gelesen werden. Ich kann verschiedenes Verhalten da einstellen und so weiter. Das kann ich bei solchen Installationen, die für eine, genau eine Aufgabe gedacht sind, alles weitgehend revidieren und die Kernel-Konfiguration darauf hinzuschneiden. Ja, normalerweise kompiliert man dann den Kernel mit der aktuellen Konfiguration nochmal neu, installiert, kopiert den alten Kernel, von dem man weiß, dass er läuft, erstmal beiseite und kopiert den neuen Kernel in das System rein und testet, ob der läuft. Ähnliches mache ich im Userland. Und zwar baut mir das Bild-SH auch eben halt mit diesen Konfigurationsvariablen, die unter etcmk.conf liegen, halt ein neues Userland zusammen. Wenn ich also bestimmte Optionen da setze, dann werden bestimmte Systeme nicht übersetzt. Das kann sein, dass ich zum Beispiel den IPv6-Support ausklammere, wie hier in diesem Beispiel. Es kann sein, dass ich keinen Postfix mit dabei haben möchte. Es kann sein, dass ich keinen Kerberos, keinen Hesoid oder ähnliche Services wünsche. Die kann ich dann alle hier schrittweise abschalten. Ja. Durch diese Maßnahmen sinkt also der Installationsaufwand drastisch zusammen. Ja, irgendwann bin ich dann soweit, habe dann alles fertig und mache einfach eine Neuinstallation, indem ich mir Installationsmedium erstelle, beispielsweise wieder mit dem Bild-SH, sage, okay, baue mir ein ISO-Image, dann steht ein paar Sekunden später auf der Platte ein ISO-Image fertig, das ich brennen kann und installieren kann. Ich kann natürlich auch Netzwerkinstallationen und Ähnliches machen. Ich nehme dieses Image, installiere es neu. Installiere das System neu. Ich kann aber auch alternativ stattdessen die TAR-Files, die als Sets erzeugt wurden, nehmen, direkt aufs Ziel kopieren und dort auspacken. Müsste dann aber darauf selber darauf achten, dass ich die alten Dateien teilweise wegschmeiße. Es gibt ein Skript, das nennt sich etc-update. Das soll Konfigurationsdateien updaten nach irgendwelchen System-Upgrades und Ähnlichen. Es ist sinnvoll, das durchzuführen. Und es sollten auch dann die Gerätedateien unter dev nochmal neu erzeugt werden. Unter dev liegt ein Skript rum, das nennt sich make dev komplett groß geschrieben. Das wird gestartet mit sh make dev und als Parameter all, dann werden die ganzen Dateien neu erzeugt und dann kann ich nochmal neu rebooten. Ja. Als Tipps ist, möchte ich geben, also die Änderungen, die man durchführt an dem ganzen System, sollten schrittweise durchgeführt werden. Das heißt, wenn ich, das heißt, es macht keinen Sinn, große Änderungen zu machen, weil dann suche ich mir unter Umständen stundenlang den Fehler und finde ihn einfach nicht. Ja, beispielsweise, ich habe dann übersehen, dass ich irgendwie in der Kernel-Konfiguration irgendwie übersehen, dass ich da doch ein Gerät brauche. Ja. Dann empfiehlt es sich, bevor man den Kernel austauscht, den alten Kernel zu kopieren. Man kann nämlich den Bootvorgang unterbrechen und dann sagen Boot, alter Kernel, und dann bootet er mit dem alten Kernel nochmal neu. Das ist dann sinnvoll, wenn man sich tatsächlich mal einen Kernel geschaffen hat, der nicht läuft. Dokumentation. Um mit diesem ganzen Kernel-Kram rumspielen zu können, braucht man sehr viel Wissen, das man sich im Laufe der Jahre ansammelt. Das heißt, man muss als Neuling immer wieder Dokumentation lesen, auch wenn man erfahren ist. Man guckt immer wieder in die Dokumentation zu den einzelnen Geräten rein. Die sind immer so, kreierte Dokumentation ist immer so geschrieben, dass relativ weit vorne eine Zeile ist, welche Zeilen sind für ein Gerät wirklich notwendig. Ja. Wenn ich irgendwie einen Framebuffer habe, dann steht da VGA at, nee, Quatsch, andersrum. Dann steht da irgendwie Name des i960 at VGA, und als nächster Schritt dann lwscons, also die eigentliche Konsole at i960 oder sowas. Ja, das heißt, es können durchaus mehrere Anweisungen und Definitionen für ein Gerät hintereinander kommen. Und das zum Beispiel ist in den Manpages sehr gut dokumentiert. Des Weiteren sieht man hin und wieder auch Gerätetreiber, die noch einen Flex hinten dran haben, wo man dann bestimmte Sachen standardmäßig mit ein- und ausschalten kann. Auch das ist in den Manpages entsprechend dokumentiert. Die Subsysteme wie NFS-Server und ähnliches sind ebenfalls dokumentiert. Und die Optionen sind in einer einzigen Manpage zusammengefasst, nennt sich Options. Ja, man hat dann immer noch die Möglichkeit, zusätzliche Software über Package Source nachzuinstallieren. So, im Prinzip fürchte ich, war ich mit meinem Vortrag ein bisschen sehr hastig. Nehme ich jetzt eigentlich schon durch und frage ich mal ins Publikum. Ja, wie sieht es aus mit Fragen? Fragen da drüben?
Ja, gibt es bei NetBSD die Möglichkeit der Konfigurierung? Kann ich also aus einem laufenden x86-System auch für ein ARM oder vielleicht auch VPC?
Ja. Ja, das Bild SH, da kann man Optionen angeben, minus M, ARC und etc. Dann wird ein Cross-Compiler für ARM installiert oder für Splitter oder ähnliches und man kann damit einen Cross-Compile machen. Ja, das ist eine der Möglichkeiten dieses Bild SH, sogar eine relativ wichtige, weil es macht keinen Spaß auf dem ARM irgendwas zu kompilieren. Ja, ja. Und der Rest der Möglichkeiten, die ich hier kurz angeschnitten habe, gehen dann daraufhin auch zum Beispiel auf dem ARM, das sind normal so relativ kleine Systeme sind, das entsprechend vorzubereiten. Wie die eigentliche Installation auf dem ARM-System dann nachher wirklich aussieht, ist eine andere Geschichte. Ja, das geht normalerweise nicht über Installationsmedien, sondern über irgendwelche Dateien, Flash-Medien oder ähnlichen.
Gibt es weitere Fragen im Moment?
Ja, Fragen stellen.
Also ich hätte noch eine Frage, und zwar die Abgrenzung von NetBSD gegenüber BSD, FreeBSD und was es da sonst noch gibt.
Ja, dazu hatte ich morgen noch einen Vortrag. Okay. Ja, die Abgrenzung ist aber zum einen historischer Art. Es gab mal ein Projekt, das nannte sich i386 BSD. Das ist entstanden, nachdem die BSD-Quellen frei wurden. Da hat sich ein Bill Jolitz, hieß er, glaube ich, rangesetzt und gesagt, okay, jetzt haben wir hier die freien Quellen, portieren wir den ganzen Kram auf i386, auf die 386er, die damals neu waren. Er hat das dann gemacht, 3 Monate später war das erste lauffähige BSD für 386er Rechner fertig. Und andere Leute waren auch interessiert dran, sind dort reingestiegen. Und diese andere Gruppe von Leuten hatten so ein bisschen Differenzen dahingehend, wie es weitergehen soll. Die einen haben gesagt, oh, wir haben jetzt hier diese Intel 386-Plattform, die wollen wir optimal unterstützen. Wir haben dann eine eigene Gruppe gebildet, die wir heute als FreeBSD kennen. Und die andere Gruppe hat gesagt, ja, Intel ist ja alles wunderschön, kann man machen, aber es gibt noch tausende von anderen schönen Rechnern, wie die VEX, die Motorola-Prozessoren und was weiß ich, was da alles gerade zu dem Zeitpunkt noch auf den Markt kam. Und diese andere Gruppe heißt NetBSD. Okay.
Und die Abgrenzung gegenüber Linux, also inwieweit sind da Kompatibilitäten da, beziehungsweise eben nicht da?
Ja, also die Geschichte von BSD hat erstmal nichts mit Linux zu tun, absolut nichts. Ja, was später gekommen ist, ist natürlich im Bereich des Linux-Hypes ist sehr viel Software entstanden, die auch Sinn macht, unter BSD einzusetzen. Das heißt, dort ist dann Software teilweise übernommen worden. Teilweise wird ähnliche Software verwendet, wie zum Beispiel der GCC. Und teilweise gibt es jede Menge Packages, also externe Software eigentlich, die ebenfalls über Package Source ins NetBSD eingeflossen ist. Ja, ansonsten im Kernel-Bereich hat das sehr, sehr wenig mit Linux zu tun. Für mich eigentlich historisch gesehen eigentlich gar nichts. Das ist eine komplett eigene Entwicklung. Es gibt sicherlich Parallelentwicklungen, ähnliches, weil Hardware entwickelt sich unabhängig von dem Betriebssystem und die Anforderungen an die Hardware, die durch die Hardware kommen, betreffen immer dann gleich alle Betriebssysteme. Zum Beispiel sind jetzt in den letzten 2 Jahren irgendwie Multicore-Prozessoren massiver aufgetaucht und da müssen natürlich alle mitziehen. ist klar. Dann war noch irgendwie ein zweiter Teil zur Frage.
Nein, eigentlich nicht. Nee, okay. Das war eigentlich schon gut.
Okay.
Okay, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, dann würde ich jetzt für heute mal die Session hier beenden. Und nochmal ganz herzlichen Dank an Karl-Uwe Birkhoff für den interessanten Vortrag.
Ja, falls Fragen im Detail sind, wir sind unten am Stand. Dort können wir dann auch auf Details näher eingehen.